Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld, ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzet nicht wieder einander, Brüder, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmet, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben. Vor dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Vor allem aber, meine Brüder, schwöret nicht weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eide. Es sei aber euer Ja, Ja und euer Nein, Nein, auf dass ihr nicht unter Gericht fallet.
Jakobus, der leibliche Bruder des Herrn, geht nun weiter und kommt nun zu einem wichtigen Abschnitt, den wir heute Abend gehört haben. Und zwar sagt er, habt nun Geduld. Eine eigentümliche Angelegenheit mit der Geduld. Ich weiß nicht, ob wir uns dafür halten, dass wir geduldige Menschen sind. Ich weiß das nicht. Vielleicht wissen wir nur von solchen, die ungeduldig sind, nicht wahr? Wir können vielleicht den Bruder sowieso oder die Schwester sowieso, die dafür bekannt ist, ungeduldig zu sein. Eine furchtbare Angelegenheit. Ich glaube, dass es notwendig ist, bevor wir große Dinge für Jesus tun, dass wir in den von Gott gegebenen Dingen zuerst lernen, nämlich als erstes geduldig zu sein. Wenn wir nicht geduldig sind, vermögen wir auch anderen keine Hilfe zu sein. Denn wir erwarten ja, dass sie von uns Vorbild abnehmen. Dass sie uns zum Vorbild nehmen, weil wir sie ja belehren wollen. Wie können wir jemanden belehren, wenn wir selbst nicht in der gottgemäßen Geduld gefunden werden? Nun sagt Gottes Wort, wir sollen diese Geduld haben, Brüder, nicht 14 Tage. Die Bibel sagt auch nicht 10 Jahre, sondern schlichtum bis zur Ankunft des Herrn. Sie ist also für unser irdisches Leben unbegrenzt, solange soll die Geduld an uns gefunden werden. Nun, mit der Geduld, wir schlagen Hebräer 10, Vers 36 auf. Und da haben wir ein ähnliches Wort anstelle Geduld. Da heißt es, Hebräer 10, 36, denn ihr bedürfet des Ausharrens, hier wird die Geduld ausharren gemeint, auf dass ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon traget. Ihr bedürfet der Geduld und des Ausharrens. Nun, das war bei den Hebräern notwendig. Was ein Glück, dass das bei uns anders aus. Nein, ich glaube, dass wir mehr denn je Geduld und Ausharren notwendig haben. Warum ist denn Geduld und Ausharren auf einer Ebene? Wisst ihr, das ist so. In dem Augenblick, wo wir aus unserer persönlichen Ruhe herausgerissen werden, und wir werden angesprochen, als Beispiel, von jemand, dann werden wir gestört. Und zwar in unserem Milieu. Und dann wird offenbar, dass wir kein Ausharren haben, wenn wir nicht in Geduld anhören. Wir sollen ja ausharren, sagt Gottes Wort. Darin wird ja die Geduld gezeigt. im Ausharren. Sind wir solche Ausharrende, von denen hier in Hebräer 10, 36 geredet wird? Ihr bedürfet der Geduld und des Ausharrens. Und jetzt heißt es, auf dass ihr die Verheißung davon traget. Also wenn wir nicht in der Geduld des Wortes Gottes und dem Ausharren gefunden werden, dann ist die Verheißung Gottes nicht für uns. Wir sehen dann gleich, welch ein Vorbild uns die Bibel zeigt, wie wir es ja schon gehört haben. Der Ackersmann, jetzt geht's zum Bauer über in die Landwirtschaft, wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen. Nun wird Gott mit dem Ackersmann verglichen, der diese Saat aussät in den Boden. Und über diese Aussaat erwartet er voller Geduld das Aufgehen. Ich habe noch keinen Landwirt gesehen. Ich komme übrigens vom Land, bin nicht in der Großstadt groß geworden, sondern vom Land, und ich kenne das, wie man mit der Sämaschine durchfährt oder auch wie man von Hand noch gesät hat, auch das kenne ich noch. Als Schulkind habe ich noch gesehen, wie man mit diesen Kiepen herumging und da jeden so und so vielen Schritt auswarf, und zwar die Saat. Ich habe keinen Landmann gesehen, der drei Tage später herausging und wollte ernten, nachdem er gesät hatte. Aber solche sind wir, die keine Geduld haben, bis die Frucht offenbar wird. Wenn wir solche sind, die Wort Gottes sehen, dann müssen wir Geduld haben, weil auch der Ackersmann Geduld hat der köstlichen Frucht. Das heißt, dass Geduld und Ausharren geistlich gesehen Frucht Gottes ist. Wenn wir also in der Frucht Gottes gefunden werden wollen, wenn wir fruchtbar sein wollen, dann sollten wir zuerst beten, mit unseren eigenen Problemen zum Ziel gekommen zu sein, sonst können wir nicht mit anderen zum Ziel kommen, denen wir vielleicht helfen wollen. Das sieht ungefähr dann so aus, wenn wir selbst in der Nordsee schwimmen, dann können wir anderen kein Brett hinhalten, an dem er sich dran festhält, wenn wir uns selbst daran festgeklammert haben. Wir müssen persönlich einen eigenen Stand haben, wenn wir anderen zu Hilfe kommen können. Haben wir diesen Stand nicht, dann können wir ihnen auch nicht zu Hilfe kommen. Wir wissen, dass unser Stand allein Jesus der Felsen ist, auf dem wir zu stehen vermögen. Einen anderen Standpunkt für uns gibt's ohne dies nicht. Dieser Ackersmann hat Geduld, und zwar dieser köstlichen Frucht wegen. Der Prophet Micha sagt in Kapitel 2, Vers 7, ist Jehova etwa ungeduldig? Weißt du, wenn du bis heute durch die Gnade Gottes erhalten geblieben bist, dann ist das zurückzuführen auf die Geduld Gottes, die er mit dir hat. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gott mit dir täglich Geduld hat, und zwar von morgens bis in die Nacht? Wenn Gott nicht diese Geduld aufbringen würde, kannst nicht sagen, na, das ist ein großer Gott, der hat halt viel Geduld und ich bin ein kleiner Mensch und deshalb brauche ich nicht viel zu haben. Nein, Gott hat uns in seinem Vorbild die Geduld geschenkt, die wir gleich unserem Herrn haben sollen. So steht es hier geschrieben. Das haben wir heute Abend gehört beim Verlesen des Wortes Gottes. Wir kommen dann gleich noch darauf. Wir sollen die Geduld unseres Herrn Jesus Christus haben. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn wir jetzt in die Gegenwart Gottes kommen. In der Schule, da gibt's Zensur, da wird dann alles zensiert. Nicht wahr? Das kennen wir. Wenn wir jetzt, wie wir sind, in die Gegenwart Gottes treten und wir würden ein jeder im Beisein aller das Urteil des Herrn anhören über unsere Geduld, ich glaube, das gäbe lauter Durchrutscher, nicht wahr? Prüfung nicht bestanden, hieß es da überall. So sieht uns Gott. Und so werden wir eines Tages als Kinder des Lichts vor dem Richterstuhl Christi stehen. Wir sind nicht anders, als wie wir heute vor Gott gefunden werden. Nun können wir sagen, na, ich kann nichts dafür, das ist mein Temperament. Nein, nein. Die Temperamente hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Du kannst vielleicht gute Temperamente haben, das ist vielleicht erlaubt, dass du ganz schnell bist, anderen Hilfe angedeihen zu lassen, wenn du Not siehst. Das können recht gute Temperamente sein, die wir auch aus unserem Fleisch heraus für den Willen Gottes mit dienstbar werden lassen. Aber wir können uns nicht berufen, ich bin nun einmal so. Denn dieser Ausspruch, ich bin nun einmal so, beweist, dass ich mich habe noch nicht in das Bild Jesu umgestalten lassen. Das ist eine große Not. Dass wir Kinder Gottes haben, die bezeugen, Jesus Christus zu gehören, aber die Umgestaltung in sein Bild nicht stattgefunden hat. Das sind nichts anderes als hinsichtlich der Geistlichkeit Karikaturen. Der Jesus will nicht, dass seine Gemeinde in Karikaturen dargestellt wird, wie man das in der Politik von solchen hat, die bekannt sind. Wenn die irgendeinen Fehler gemacht haben, dann werden die mit so langen Köpfen und so weiter dargestellt in der Zeitung. Der Jesus will nicht, dass wir als Karikaturen gelten dafür, dass wir ihm unähnlich sind. Wir sollen ja ihm ähnlich sein und werden. Und dann heißt es, dass diese Geduld der Frucht wegen erwartet wird, bis diese Frucht zwei Segnungen empfangen hat. Hier heißt es den Frühregen und den Spätregen. In Israel, und das ist hier ein Zeichen, ein Bild aus Israel, in Israel, da gab es zwei Regenzeiten. Und deshalb hatten sie, weil sie zwei Regenzeiten hatten, wir sehen, das gab es nirgends, das gab es nur in Israel. Wisst ihr warum? Weil Gott mit seinem Volk dort gegenwärtig war. Da segnete er sie doppelt vor allen anderen Völkern. Das ist eine wunderbare Sache, nicht wahr? Weil Israel irdischen Segen verheißen bekommen hatte, segnete er sie gleich durch zwei Regenzeiten. Wir haben ja hier in Deutschland nur eine. Aber so sieht's allgemein aus. Wir haben eine Regenzeit, wir haben eine Sommerzeit, aber in Israel hat man zwei Regenzeiten. Es ist auch interessant, dass zum Beispiel der Spätregen bereits heute in Israel wieder begonnen hat. Ich weiß nicht, ob wir das wissen. Hat wieder begonnen. Nach mehr als 2000 Jahren Ausbleiben dieses Gottes Wunders hat jetzt, wenn es auch noch schwach ist, aber er hat wieder eingesetzt. Das ist ein offenkundiges Zeichen der Wahrheit und Realität Gottes und der Wahrheit seines Wortes. Wisst ihr? Das hat so auf sich. Es gibt Leute, die sagen, es gibt keine Wunder. Das sind auch ganz wundersame Gestalten. Wenn wir einen Blick dafür haben, dass die ganze Natur Gottes voller Wunder ist, dann betrachten wir ein ganz kleines Gewächs. Dieses kleine Gewächs sieht braun aus, ist ein winzig kleines Körnchen. Und das wird in eine schwarze Erde gelegt und nach einigen Wochen wird es gezogen. Dann hat es eine knallrote Schale, ist nur so klein. Und inwendig ist ein schneeweißer Kern. Und oben ist total grünes Kraut dran, das ist ein Radieschen. Jetzt sollten wir sagen, das wäre nicht ein Wunder Gottes. Ja, wir wissen zwar, wie man das im Mund steckt und isst, da machen wir uns keine Gedanken darüber. Aber sollten wir uns mal Gedanken machen, ob solches von allein entsteht, wenn nicht ein gewaltiger Schöpfer
hinter dieser Ordnung der Natur stände. Natürlich machen wir uns keine Gedanken auch über den Spätregen, der jetzt in Israel wieder angefangen hat zu fallen, weil wir viel zu bequem geworden sind, uns alles dieses an uns geschehen zu lassen. Und wir erklären, dass ja, das gehört dahin, nicht wahr? Das Radieschen gehört in den Erdboden, das weiß ich selber, dass das nicht oben auf dem Ziegeldach wächst. Nun aber, wie das zustande kommt, dass Gott in dieser Farbenprächtigkeit diese Dinge wachsen lässt, darüber machen wir uns gar keine Gedanken.
Und deshalb haben wir keinen Blick für die Herrlichkeiten Gottes, auch in der Natur. Das war nur ein Radieschen. Es soll den Früh- und Spätregen empfangen. Wir haben in Sacharja 10, Vers 1, eine Mitteilung, da heißt es, er bittet von Jehova Regen zur Zeit des Spätregens.
Jetzt wird etwas deutlich, dass in der Zeit des Regenfalles wir keine Fruchtbarkeit haben, wenn wir nicht unseren Herrn und Gott darum bitten, dass er auch den Regen in der Regenzeit fallen lässt. Wir stehen heute in einer großen Segenszeit, es ist die Zeit der Gnade. Da können verlorene Menschen sich retten lassen durch die Kraft des Blutes Jesu. Uneingeschränkt. Du kannst es probieren. Gott steht zu seinem Wort, wie er einstmals die sichtbare Schöpfung erschaffen hat, dass auch heute noch das Radieschen in dieser Farbenprächtigkeit geschaut wird, wie am Tage der Schöpfung. Nun, Gott steht zu seinem Wort auch hinsichtlich der Schöpfung neuen Lebens, wenn wir Jesus Christus in unsere Herzen aufnehmen und einlassen. Die Frage an uns ist, haben wir schon Bezug zu Jesus Christus? Du kannst sagen, ich habe Bezug zu einem Radieschen, ich kenne das. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob wir versöhnt sind durch das Blut des Lammes. Das allein ist entscheidend. Haben wir das nicht, sind wir an unserem irdischen Leben geradezu vorbeigegangen. Wenn es nur ein Vorbeigehen wäre, wäre es nicht so schlimm. Aber wir wissen, dass Gott sein ganzes Wort wahr macht. Hier sollte Israel aufgerufen sein, und zwar den Herrn Jehova zu bitten, dass er in der Zeit des Regens, des Spätregens auch den Regen fallen lasse. Wisst ihr, wenn wir heute in dieser kostbaren Zeit der Gnade leben, und stehen aber außerhalb der Gnadenbezüge hinsichtlich der Fülle seiner Segnungen, dann sind wir wahrscheinlich auf ganz komischen Boden gefallen. Die Bibel redet von diesen mancherlei Boden in den Evangelien, denken wir an Matthäus. Da fiel etliches auf den Weg, da fiel etliches unter das Steinigte, da fiel etliches auch auf guten Boden. Nun bitte, es kommt darauf an, ob wir das Wort, das von sich aus gut ist, auf unseren Herzensboden fallen lassen. Darauf kommt es an.
Die Geduld des Ackermanns, des Landwirts in Israel war, und da geht ja Jakobus zurück, bis es den Früh- und Spätregen empfangen hat. Und hier wird das natürlich klarerweise nicht auf die Landwirtschaft beschränkt gelassen, sondern ins Geistliche übertragen. Und zwar, dass Gott zur Zeit Israels schon durch sein Wort redete als ein Frühregen und dass der Spätregen kommt im tausendjährigen Reich. So ähnlich wie in der Gemeindezeit wir bei der Ausgießung des Geistes Gottes, und wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, und verloren für ewige Zeiten, dass für die Gemeinde Jesu noch eine Zeit bestimmt ist, die sich hier Spätregen nennt. Das heißt, dass noch einmal
Menschen zum Glauben kommen durch die Annahme seines Opfers.
Und zwar von Gott her, gegeben in großer Fülle.
Wahrscheinlich haben wir das jetzt schon. Wenn wir natürlich als Ackersleute, die wir in diese Erntezeit hineingerufen sind, unsere Finger nicht krumm machen und untätig am Wegrand sitzen und unsere Zeit mit eigenen Dingen versehen, dann werden wir die Erntezeit verschlafen. Das ist klar. Das ist auch sehr logisch. Wie verschlafe ich nun die Erntezeit Gottes, in die ich gerufen bin, nicht? Ist auch wieder klar. Gottes Wort sagt das. Indem ich allen Fleiß anwende, sagt Paulus.
Bitte, wir haben nun einmal aus dem Worte Gottes klar erklärlich mitgeteilt bekommen, dass der Faule keine Verheißung hat.
Der Faule, geh hin zur Ameise, sagt Gottes Wort.
Es ist übel, wenn unter den Kindern Gottes der von Gott erwartete Fleiß nicht geschaut wird. Wir haben viele Mitteilungen, allein durch Paulus.
Der fleißiget euch,
sagt Paulus. Die Frage ist, ob wir in diesem Fleiß gefunden werden. Wir sollen für die Zeit des Spätregens auch den Regen erbitten, und weil wir heute eine Erntezeit haben, sollen wir erbitten, dass der Herr nicht allein andere aussendet in die Arbeit, sondern uns.
Und so wie Gott das will, dass wir nicht die sind, die das bestimmen, sondern dass wir bereit sind, dorthin zu gehen, wo der Herr es bestimmt hat, wo er es für richtig gefunden hat,
dass wir bereit werden, Ja zu sagen zu dem, was Gott gibt. 5. Mose 11, Vers 14 lesen wir. Gott gibt zur Zeit Früh- und Spätregen. 5. Mose, Kapitel 11, Vers 14.
Gott gibt zur Zeit Frühregen und Spätregen. Wir könnten den besten Regen haben, wenn wir in dieser Zeit der Ernte nicht herausgehen, um unsere Saat aufzustreuen. Da kann es in Strömen regnen. Da geht nichts auf, weil ich nichts gesehen habe. Das ist aber auch klar.
Da können wir jeden Ackersmann fragen. Wenn der nicht erst aussieht,
da kann er nichts erwarten, da kann die Sonne scheinen und der Regen runterprasseln.
Tag und Nacht, da kommt höchstens Unkraut heraus. Weil man das nicht zu sehen braucht und kommt. Das werden wir auch wissen.
Deshalb ist an uns die Zeit, dass wir erkennen, Geduld zu haben, zwar mit der aufgehenden Frucht, die wir gesät haben durch unser Zeugnis, nämlich indem wir gesagt haben, haben Sie schon eine Begegnung mit Jesus. Das ist das Entscheidende. Keine frommen Gesichter und kein dummes Nachreden von Sachen, die wir gehört haben. Sondern wir müssen Jesus Christus selbst erlebt haben, damit wir ihn als Zeugnis weitergeben können. Darauf kommt es an. Nun ist nicht das Entscheidende, dass wir nun ununterbrochen von morgens bis abends den Leuten sagen, dass ein Gericht kommt und dass Jesus Christus sie lieb hat, sondern das Erste ist, dass wir selbst in dieser Frucht gefunden werden. Denn wenn wir selbst unfruchtbar sind, ich nenne es jetzt so, und haben keine Geduld, und wenn die Geduld geübt wird, kein Ausharren, dann kann Gott auch unser Zeugnis nicht gebrauchen. Dann ist das genauso, als ob wir zwar den Samen ausstreuen, aber diese ganzen Weizenkörner, die sind vorher mit dem Hammer zerschlagen worden. Da geht auch nichts auf. Es kommt darauf an, dass wir gottgemäß die Frucht ausstreuen, dass wir sie nach dem Willen des Herrn auf guten Boden auswerfen. Das heißt, wenn wir klar stehen, dann wird unsere Saat auf guten Boden fallen. Mit Geduld. Habt nun Geduld. Wir können nicht gleich sagen, heute Morgen springst du einen an auf der Straße, und der muss Buße, ich halte mich fest an ihm, bis er Buße. Nein, so nicht. Sondern, dass wir Geduld haben durch Ausdauer und Ausharren. Habt auch
Vers 8, habt auch ihr Geduld. Jetzt kommt das Entscheidende. Wie sich diese Geduld aufbaut, als erstes, befestiget eure Herzen. Die Geduld wird gefunden in der Festigkeit unserer eigenen Herzen. Wenn es da schon wie Kraut und Rüben aussieht, dann werden wir anderen kein Vorbild sein. Die anderen werden hören, was ich als Zeugnis sage, aber bei ihnen geht's nicht in die Herzen hinein. Und genau das Herz ist der gute Boden. Dann haust du es ihnen auf den Weg. Du kippst den ganzen Laden da auf den Weg. Die Bibel sagt klar, dass es am Weg zertreten wird. Wir sollen es so ausstreuen, dass es auf gutes Land fällt. Und deshalb müssen wir unsere eigenen Herzen vor Gott in Ordnung haben, damit es beim anderen zur Frucht wird. Und dazu gehört, dass wir im Gebet hinter dieser Tätigkeit stehen, alltäglich. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Ich könnte nicht genau sagen, von welcher Ankunft der Apostel hier redet. Ist es die Ankunft zum Gericht? Ist es die Ankunft zur Heimholung seiner Gemeinde? Ich weiß es nicht. Ich möchte eins darin sehen, dass die Ankunft für uns nahe ist. Seufzet nicht wiedereinander, sagt er hier. Wir sollen ja nicht wieder oder gegeneinander stehen und seufzen, weil wir dann nicht in der gottgemäßen Frucht uns bewegen. Nun, unser Fleisch ist natürlich so stark gebunden an solchen Dingen wie wiedereinander zu sein. Die Bibel sagt das an verschiedenen Stellen mit Murren. In Johannesevangelium 6,43 wird gesagt von diesem Murren. Es entstand Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murret nicht untereinander. Und trotzdem tun wir es, nicht wahr? Jetzt wissen wir auch, warum wir nicht vermögen, durch unser Zeugnis das gute Samenkorn, also am Samenkorn liegt es nicht, ist das Wort Gottes, das stimmt immer, auf gutes Land in den Herzen der Menschen einfallen zu lassen. Wir haben in 1. Korinther 10, den Vers 10. Und da redet Paulus von einer ähnlichen Situation und sagt, murret auch nicht, 1. Korinther 10, Vers 10, murret auch nicht, das sagt er zur Gemeinde Jesu, müssen wir aufpassen. Er sagt zur Gemeinde Jesu, murret auch nicht. Und jetzt nimmt er ein alttestamentliches Bild und sagt, gleich wie etliche von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Jetzt wissen wir, dass im Murren, dass im Wiedereinander seufzen, Verderben liegt, nicht der Weg des Segens. Wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder dienen wir dem Verderber oder dem Herrn der Herrlichkeit. Nicht wahr? Es ist einfach notwendig, dass wir unser ganzes Leben im Lichte Gottes erkennen und die Dinge einzeln, stückweise, immer wieder ins Licht Gottes bringen und dass wir darüber täglich Buße tun. Nur so kann Gott mit uns weiterkommen. Tun wir das nicht, dann verlieren wir zwar nicht unsere Gotteskindschaft, aber unsere Fruchtbarkeit für Jesus.
nützt es gar nichts, dass wir sagen, das ist nicht so. Der Beweis ist dann unsere Unfruchtbarkeit.
Wir sollen nicht murren, damit wir in Vers 9 nicht gerichtet werden. Wir können nicht sagen, dass wir nichts mehr mit Gericht zu tun hätten. Und gerade, wir sollen wissen, dass das Gericht an seinem Hause anfängt. Aber Gott will nicht an uns Gericht üben, nachdem er sein ins Gericht stellvertretend gehen lassen. Denn so sagt Johannes im Evangelium, wer an ihn glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode ins Leben übergegangen. Wir sind nicht bestimmt von Gott zum Gericht. Und deshalb will Gott, dass wir Gericht üben an den Dingen. Und das nennt sich Selbstgericht. Wir sollen selbst die Dinge ins Gericht bringen und verurteilen vor Gott. Aber was ist das schon, wenn wir Gericht üben? Wir kennen das Gericht Gottes. Denken wir an die Sintflut. Das war ein Gericht, das Gott vollzog, weil man ihm, dem lebendigen Gott, nicht glaubte. Er hatte extra einen Prediger ins Land gestellt. Das war Noah, ein Prediger der Gerechtigkeit. Der verkündigte 120 Jahre Gericht und Buße und man hörte nicht auf ihn, man tat etwas anderes, man verlachte ihn. So genau und treffend, wie dieses Gericht von Gott gerichtsgemäß behandelt eintraf, so wird auch unser Gericht, das uns betrifft, an Bösem, das wir nicht ins Licht gebracht haben, erreichen. Das ist nicht allein mit der Gemeinde Jesu so, das ist auch mit ganzen Völkern so. Das ist mit der ganzen Welt so. Gott kann nicht Ja dazu sagen, zu Dingen, die in seinen Augen nicht gerichtet sind. Wir haben auch als Kinder Gottes nur insofern Bestand, soweit wie wir unser eigenes Leben ins Gericht gebracht haben. Wir können uns, nachdem wir Kinder Gottes sind und wieder gesündigt haben, wir sind ja nicht gleich abgefallene, verlorene Sünder, sondern wir sind dann Kinder Gottes, die gesündigt haben. Und das haben wir vor Gott zu ordnen. Wir haben nicht darüber hinwegzugehen, aber zu ordnen. Und zwar nicht, wie wir das gern möchten, sondern wie das Neue Testament das sagt. Das ist maßgebend. Und wenn wir dann nicht die Dinge geordnet haben, dann leben wir, was unseren Herrn Jesus Christus und sein Wort betrifft, im Widerspruch und dadurch nicht im Segen. Und deshalb werden wir dann im Murren gefunden. Oder wir werden gefunden im Wiedereinander, wie hier der Apostel das sagt. Damit wir nicht gerichtet werden sollen, sollen wir nicht wiedereinander sein. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, alles, was wir als Kinder Gottes gesagt, geredet, gedacht, getan und gehandelt haben, vor den Richterstuhl Christi bringen können. Ich glaube es nicht. Wir sind sicherlich nicht in der Lage dazu, weil die Auffassung über Sünde und das Erkennen meiner persönlichen Sünde aus einem recht exzentrischen, verschobenen Zustand kommt. Dabei erleben wir Dinge, die in den Augen Gottes tief sündig gesehen werden und wir erkennen es nicht als Sünde. Und umgekehrt bringen wir Gott in tiefer Buße Dinge, die vor Gott vielleicht schon vergeben sind. Ich darf hier nur daran denken, dass wir Kinder Gottes haben, die immer und immer wieder die gleichen Sünden vor Gott bekennen. Wir machen damit Gott zum Lügner. Es ist ein notvolles Aspekt, wenn Kinder Gottes keine Heilsgewissheit haben. Und dann bringen sie immer wieder die Sünden. Das will Gott nicht. Nicht Gott genügt. Gott will, dass wir ihn und seinem Wort glauben. Wenn die Bibel sagt, so wir unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist, dann brauche ich nicht, die Sünden wiederzubringen. Dann muss ich glauben, dass er sie vergeben hat, sonst mache ich ihn zum Lügen. Wenn ich glaube, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat, dann wird mein Herz erfüllt sein von großer Dankbarkeit. Er wird einziehen, ein tiefer Frieden. Leben wir in diesem Frieden Gottes. Der Friede Gottes ist nur dort, wo dankbare Herzen sind. Überall dort, wo nicht dankbare Herzen geschaut werden, ist Unfriede im Herzen. Das will Gott nicht. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Auch wenn wir nicht ins Gericht kommen, wenn Jesus nun unser Gericht auf sich genommen hat, steht doch der Richter vor der Tür, sagt die Bibel. Wir wissen, dass auch das Kommen Jesu zur Heimholung seiner Gemeinde und das Kommen Jesu mit uns zum Gericht zeitlich ja fast aufeinander schlägt. Es sind ja nur ganz wenige Jahre, die dazwischen liegen. Er steht an der Tür, wenn jemand an der Tür steht, dann dauert es nicht mehr lange, kommt er. Wenn du Besuch bekommst, da kannst du deine Vorbereitungsarbeiten abbrechen, wenn du weißt, da klingelt schon draußen. Da kannst du nicht mehr anfangen und noch den Fußboden aufwischen. Hast dann keine Zeit mehr, noch das Wasser warm zu machen. Das ist ganz klar. Wenn wir wissen, dass Jesus als Richter bald erscheinen wird, dann haben wir keine Zeit mehr, die Dinge zu ordnen. Das ist ja das Bild jener fünf törichten Jungfrauen. Die hatten keine Zeit mehr zum Ordnen, nicht wahr? Die kamen und haben geguckt und da war es zu spät. Wohl dem, der heute seine Sache mit Jesus ganz klar macht, wisst ihr, das macht unsere Herzen so still und friedevoll. Es ist wunderbar, wenn wir in Jesus geborgen sind. Wunderbar ist das, herrlich. Wir erwarten dann stündlich und täglich Jesus vom Himmel. Ja, so muss das sein, wenn das nicht der Fall ist. Noch nicht lange her, da sagt jemand in einem kurzen Gespräch, es war mehr seelsorgerlich, aber es war privat, standen aber noch zwei mit dabei, da sagt mir auch jemand, hätte Angst vor der Wiederkunft Jesu. Das ist schrecklich. Die Angst vor der Wiederkunft, warum denn? Braucht er keine Angst vor der Wiederkunft? Im Gegenteil. Paulus sagt, er redet von denen, die seine Erscheinung lieb haben. Ja, die habe ich sehr lieb. Ich erwarte, ich bete nämlich jeden Tag darum, dass er bald kommt. Warum denn? Weil ich sie lieb habe. Als ich ein kleiner Boy war, und da habe ich in meiner Einfalt zum Herrn Jesus gebetet, dass bald Weihnachten wäre, weil ich wusste, ich bekam was geschenkt. Da habe ich ein Rädchen, so ein Rad in Aussicht gestellt bekommen. Und da habe ich gebetet zu Jesus, dass bald Weihnachten ist, damit ich das Rad bekomme. So ähnlich ist es mit uns, dass wir beten, weil wir es wünschen, dass Jesus herbeikommt. Wir sollten nicht die Ankunft Jesu herbeibeten, weil uns das Kämpfen in dieser Zeit sauer geworden ist. Das ist nicht der Grund. Nicht aus Überdruss oder Faulheit. Das ist nicht der Grund, weshalb Jesus kommen soll. Damit ich im Weinberg Gottes nicht Hand anlegen muss, soll lieber der Herr Jesus kommen. Nein, nein, das ist nicht echt. Das so nicht. Sondern wir sollten in unserem Herzen einen Drang verspüren. Nach Gemeinschaft mit nach innigster Gemeinschaft mit Jesus, der uns so lieb hat, durch diese sündliche Welt
hindurch geleitet und geführt.
Nun, wir haben es immer wieder, dass solche, die zum Glauben gekommen sagen, sind, sagen, hoffentlich packe ich das. Nicht wahr? Ich hatte das letzte Mal hier oben im Gefängnis, da sagte er, hoffentlich packe ich das.
Habe ich gesagt, du, was ein Glück, sie packen das überhaupt nicht. Jesus packt das, nicht wahr? Der packt's, nicht sie.
Das ist ja das Schöne, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, dass wir von Gott her gar nicht gefordert sind, es zu packen. Nicht wahr?
Das, so ein Satz steht gar nicht drin in der Bibel, was ein Glück.
Da wäre es nämlich schon aus mit uns, wo wir uns doch kennen. Aber so übernimmt unsere Lebensführung Jesus. Und nun kommt es darauf an, übergeben wir unsere Lebensführung den Herrn oder haben wir im Unglauben eine Bastion eingenommen, dass ich selbst die Zügel in die Hand nehme, obwohl ich Kind Gottes bin? Dass ich sage, das musst du selbst, musst selbst sehen, wie du durchkommst. Ich muss mich also so verhalten, dass ich selbst da durchkomme. Nicht wahr? Wie so ein Reiter die Zügel in der Hand hält und das Pferd lenkt. Wir haben das ja hier in Jakobus vor Wochen besprochen. Mit den Gebissen der Pferde. Und jetzt geht's los. Nehmet, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Jetzt werden uns Vorbilder genannt. Und dieses Vorbild des Leidens Jesu, wir sollen dieses Vorbild der Propheten anschauen. Wenn du wissen willst, wer gut gelitten hat, dann lese mal die Geschichte von Jeremia. Wie dreckig die das dem Jeremia gemacht haben. Furchtbar dreckig. Da gab es kaum noch etwas, was man diesem Jeremia nicht angetan hat. Den hat man in eine ganz schmutzige, lumpige Grube reingeworfen. Da stand unten Wasser und Schlamm drin, der konnte sich noch nicht mal sitzen, da wäre er ersoffen. Da stand er tagelang da drin. Nichts zu essen. Nur eins. Er betete zu seinem Gott. Wisst ihr, diese Grube, das ist das, woraus Jesus uns gerettet hat, wie einstmals Jeremia. Keine Hoffnung mehr. Für Jeremia gab niemand mehr einen Pfennig. Jeremia war abgeschrieben von menschlicher Seite. Wisst ihr, ohne Jesus sind wir abgeschrieben, reif und bereit zum Gericht. So wie Jeremia die Führung und Rettung Gottes erlebte, so durften wir erleben, soweit wir es erlebt haben und Kinder Gottes heißen dürfen, Jesus uns aus dieser Grube, in der auch Jeremia gestanden hat, herausgezogen hat. Wir nehmen nun zum Anlass und zum Vorbild die Leiden und die Geduld der Propheten. Wir können nicht sagen, dass die Propheten ungeduldig sind, weil der Bruder Bergmann hier auch neulich mal gesagt hat, der Jesaja hat unterm Ginsterstrauch gelegen, der Jona, der hat unter dem Wunderbaum gelegen und hat rumgekrollt und Spektakel aufgeführt und der andere hat wieder das gemacht. So nicht, nicht wahr? Das sind die Dinge, die uns das Wort Gottes überliefert haben, dass auch diese Männer Gottes, die von Gott gebraucht wurden, unvollkommen waren. Das waren keine anderen Wesen. Es waren genauso unvollkommene wie wir. Aber wunderbar ist, dass Gott mit jenen zurechtgekommen ist. Und er wird auch mit uns zurechtkommen, wenn wir uns seiner Führungen anvertrauen. Wir haben im Namen des Herrn geredet. Und dann preisen wir sie glückselig. Weil sie im Namen des Herrn geredet haben, Freund, du darfst wissen, wenn wir Jesus gehören, dann dürfen wir im Namen Jesu reden und unser Zeugnis sagen. Das ist gleichbedeutend. Die Mitteilungen der Propheten sind für Gott nicht geringer wie unsere Zeugnisse, die wir in Aufrichtigkeit und Abhängigkeit vor Gott sagen. Ist Gott genauso wertvoll, nicht geringer. Wir preisen sie glückselig, welche ausgeharrt haben. Wir sehen wieder, Geduld und Ausharren sind die beiden Motive, die hier anstehen oder ausklingen. Geduld und Ausharren. Von dem Ausharren Hiob, wir kennen die Geschichte Hiobs, habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Der Hiob, der hat ja lange Zeit geschmort, das möchte ich schon sagen. Und das noch, obwohl Gottes Wort bestätigt, dass keiner auf dieser Erde war so gerecht wie Hiob. Und trotzdem kam er in den Schmelztiegel. Dann könnte man sagen, ja, dem hat es recht geschehen, denn der hat ja zum Schluss kam er doch noch ins Wanken. Nun, Geschwister, wir wanken schon am Anfang, nicht wahr? Das ist der Unterschied. Und Gott hat mit uns trotzdem Geduld. Hiob hat erst am Ende gewackelt und wir wackeln schon am Anfang. Deshalb sollten wir uns nicht über Hiob erheben. Danken wir Gott, dass er uns solche Prüfungen abgenommen hat, dass er uns bewahrt hat vor solchen Tiefgängen. Der Hiob, der tut mir heute noch leid, wenn ich darin lese. Ich bestaune ihn, ich muss es sagen. Ich danke meinem Gott, dass uns die Geschichte Hiobs hinterlassen ist. Ich sehe vieles aus Hiob, auch an meiner eigenen Person. Vieles kann ich nur überhaupt nur verstehen durch das Buch Hiob. Mir würde manches fehlen, wenn Gott uns dieses Buch Hiob nicht hinterlassen hätte. Wir sollen Hiob nehmen, nicht wo er geschmort hat, sondern und geschmollt hat, sondern hinsichtlich seines Ausharrens. Da ist er uns Vorbild geworden. Hinsichtlich seines Ausharrens. Nimm dir Hiob zum Vorbild. Das Einzige, was er noch hatte, die Kinder waren ihm genommen, der Reichtum, der irdische Reichtum, den er hatte, war ihm genommen, die Gesundheit war ihm genommen, es war ihm alles genommen, nur eins hat er noch. Wisst ihr, was das war? Das war ein gottloses Weib. Das hat ihm der Teufel erhalten. Und wisst ihr, was das gottlose Weib gemacht hat? Das hat gesagt, er soll sterben. Stirbt, hat sie zu ihm gesagt. Er soll die Augen verdrehen und sterben. Das war sein Weib. Und Gott bestätigt, dass seinesgleichen nicht auf dieser Erde ist. Das ist das Urteil Gottes. Wie oft öffnen wir unsere Lippen, haben keine Ahnung über die Pläne und Führungen Gottes, wie herrlich sie sind. Dann wird uns aber dann der Blick zu dem Zentrum der Mitteilung des Wortes Gottes gelenkt. Das ist unser Herr Jesus. Das Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Trotz Geduld, trotz Ausharren, trotz Ende am Kreuz sehen wir ihn, Jesus, unseren Herrn, voller Mitgefühl und voller Barmherzigkeit. Musst dir mal überlegen, was das bedeutet. Wir hängen, du hängst, ich hänge nicht am Kreuz, angesichts des Todes, und wir sind wie oft nicht barmherzig zueinander. Wie oft haben wir kein Mitgefühl gegeneinander. Und Jesus hing am Kreuz. Er hatte nichts verbrochen. Wegen deiner Schuld und Sünde. Er hat den Tod vor Augen. Er sieht förmlich schon, was auf ihn zukommt. Er wusste auch diesen Weg. Er kannte ihn. Er hatte es seinen Jüngern vorher gesagt. Und dennoch war er noch am Kreuz,
voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. Er sorgt noch für die leibliche Notdurft seiner eigenen Mutter. Er war besorgt für seine eigenen Jünger. Das war Jesus Christus am Ende, von dem hier Gottes Wort redet. Er ist nicht müde geworden mit der Spende seiner Liebe gegen uns.
Das ist ja der Unterschied, dass wir schon am Anfang versagen. Und hier wird uns Jesus als Vorbild gezeigt, der am Ende noch der war, der das spendete mit Gefühl und Barmherzigkeit.
Wer Barmherzigkeit sieht, wird Barmherzigkeit empfangen. Das ist die Lehre des Neuen Testaments. Wenn du willst, dass du von Gott Barmherzigkeit erwiesen bekommst, dann erweise anderen die Barmherzigkeit, die du für dich von anderen forderst. Nicht wahr? Wir sind ja immer Fordernde, obwohl wir gar kein Recht dazu haben, obwohl es uns Gott gar nicht erlaubt hat. Fordern wir.
Wir haben nur das Vorrecht zu geben, aber nicht zu fordern. Und nun kommen wir zum Schluss, Satz Nummer 12. Vor allem aber, meine Brüder, schwöret nicht weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eide. Es sei aber euer Ja-Ja oder euer Nein-Nein, auf das ihr nicht unter Gericht fallet. Hier wird nicht der Welt, sondern den Brüdern geheißen, nicht zu schwören. Wir lesen dazu in Matthäus 5 eine Stelle, die von unserem Herrn Jesus gesagt ist. Und da heißt es ab Vers 33, 34. Matthäus 5, 34. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht wieder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Wir sollen überhaupt nicht schwören, sagt der Herr Jesus. Er hat uns frei gemacht. Und hier heißt es nun, wir sollen, ich habe lange nicht verstanden, was das mit Ja, Ja, Nein, Nein, warum zweimal? Aber mir wurde das dann klar, als ich mich einmal damit beschäftigte. Das heißt so viel wie, lasset euer persönliches Ja als Entscheidung anderen gegenüber ein Ja sein und lasset euer persönliches Nein in der Anwendung anderen gegenüber ein Nein sein. Wisst ihr, das Übelste, was wir mit in der Gemeinde Jesu haben, ist, wenn wir Ja sagen und Nein meinen. Wenn wir Nein sagen und Ja wollen, das ist ein ganz übler Zug. Deshalb sollen wir unser Ja nicht verdecken, sondern klar zeigen, damit wir Menschen des Ja's sind und in unserem Verhalten dem Nächsten gegenüber kein Nein ausdrücken, dort, wo wir Ja bekunden, dann werden wir unglaubwürdig, weil solches Verhalten mit Lüge verbunden ist. Es ist Lüge. Es ist bewusste Lüge. Und der Herr möchte uns da die Augen öffnen, dass wir in diesen Dingen seine Herrlichkeit schauen. Und bei ihm ist nicht das Ja, Nein. Oder umgekehrt. Wenn er geredet hat, so sagt auch Jakobus in seinen Briefen, dass bei ihm keine Veränderung ist. Kapitel 1, Vers 17. Bei ihm ist keine Veränderung. Noch nicht einmal